Die Unternehmerfamilie Quandt ist einer der reichsten deutschen Familien. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sie Geld bei dem pleitegefährdeten Automobilbauer BMW investiert. Und da sich BMW so gut entwickelt hat, hat sich das Vermögen von den Quandts enorm vermehrt. Ihr Vermögen wird heute auf mehr oder weniger 30 Milliarden Euro geschätzt. Das sind Zahlen, die kann man zwar aussprechen, aber das ist ja so viel Geld, das ist einfach nur viel. Heute hält die Familie noch etwa 47% der Anteile von BMW sowie ebenso Firmenbeteiligungen bei dem Chemiekonzern Altana, SQL Carbon und Nordex. Ich möchte mit euch heute einen Vers betrachten, bei dem es auch um Beteiligungen geht, um Anteile von uns Christen. Aber wir werden nicht über Aktien oder Firmenbeteiligungen sprechen, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir durch die Tatsache, dass wir Christen sind, auch Anteile oder Beteiligungen haben. Und das wird in dem heutigen Vers deutlich. Ihr könnt aufschlagen, Offenbarung. Kapitel 1, Vers 9. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Soweit. Ich bete nochmal mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir schätzen dein Wort, wir achten dein Wort und wir beten, Herr, dass wir durch dein Wort dich und deine Wege besser verstehen, aber auch unser Leben mehr und mehr im Einklang kommt mit deinem Willen. So schenk du Gnade, Herr, dass ich dein Wort weitergeben kann und dass wir alle etwas Praktisches für unser Leben mitnehmen können. Amen. Ich muss euch zunächst erstmal bekennen, dass ich einen anderen Predigttext heute genommen habe, als der mir zugeteilt war. Es sollte ja jetzt nach den Ferien weitergehen mit dem ersten Buch Mose und ich habe den Vers aus Kapitel 8, Vers 22 bekommen und war einfach nur hilflos mit diesem Vers. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte und habe dann mit den Ältesten abgestimmt, dass ich einen anderen Text nehmen darf. Von daher seht es mir bitte nach, dass ich einen anderen Text jetzt aus der Offenbarung gewählt habe. Dieser Vers, der hat mich immer wieder bewegt, als wir jetzt in den letzten Wochen auch so durch die Offenbarung gegangen sind. Und ich dachte, da wir ja jetzt in der kommenden Woche wieder in den Hauskreisen mit der Offenbarung beginnen, kann das dazu beitragen, dass wir wieder so einen kleinen Einstieg bekommen in die Offenbarung und dass wir ja uns darauf freuen, jetzt wieder nach den Ferien uns mit der Offenbarung zu beschäftigen. Wenn ich euch frage, was bedeutet es denn eigentlich, Christ zu sein? Dann hat wahrscheinlich jeder von euch eine andere Antwort. Der eine wird sagen, Christ sein bedeutet, den Herrn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und auch den Nächsten und die Geschwister zu lieben. Und ein anderer wird sagen, ja, Christ sein betont wirklich das, was Christus für mich getan hat am Kreuz, dass er für meine Sünde gestorben ist, dass ich wissen darf, er hat meine Schuld getragen, ich habe ewiges Leben. Und sicherlich könnten wir noch viele andere Beschreibungen geben, was Christsein ist oder was Christsein bedeutet. Als der Apostel Johannes diesen Brief an die sieben Gemeinden der heutigen Westtürkei sandte, nannte er drei zentrale Merkmale von Christen. Er sagt, ihr Christen, ihr seid wie ich beteiligt an der Bedrängnis. Ihr Christen, ihr seid wie ich beteiligt am Reich. Und ihr seid wie ich beteiligt am standhaften Ausharren. Und diese drei Beteiligungen, diese drei Anteile möchte ich mit euch heute näher betrachten. Ich lese nochmal den Vers, Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin. Und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Die Gliederung ist denkbar einfach. Erstens, Christen sind Teilhaber an der Bedrängnis. Christen sind Teilhaber an der Bedrängnis. Der Apostel Johannes beschreibt sich und die Christen in Kleinasien, das liegt ja in der heutigen Türkei, als Teilhaber an der Bedrängnis. Er schreibt und sagt, weil ich Christ bin und weil ich als Christ lebe, wurde ich auf die Gefängnisinsel Patmos verbannt. Und weil ihr in Ephesus, in Laodicea und wo ihr wohnt, Christen seid und weil ihr dazu steht, deshalb erleidet auch ihr Bedrängnis. Und wenn wir dann weiterlesen in den Kapiteln 2 und 3, da bekommen wir schon einige Informationen über die Gemeinden vor Ort. Da erfahren wir zum Beispiel von der Gemeinde Smyrna, die darauf vorbereitet wird, dass der Herr ihnen sagt, einige von euch werden ins Gefängnis gehen müssen. Und wenn wir dann von der Gemeinde in Pergamon lesen, da hören wir davon, dass der Antipas sogar den Märtyrertod gestorben ist. Die Offenbarung bereitet die Gläubigen auf Bedrängnis vor, die sie erleiden durch eine gottlose Regierung, damals durch das Römische Reich und auch durch eine Gesellschaft, die sich eben nach anderen Maßstäben richtet als die Christen. Aber wenn ich sage, wir Christen sind Teilhaber der Bedrängnis, ist das wirklich das normale Christenleben? Ist es normal, dass Christen wegen ihres Glaubens Druck, Bedrängnis, Verfolgung oder sogar Tod erleiden werden und müssen? Wir scheinen doch hier etwas ganz anderes zu erleben, oder? Wie geht es euch in eurem Alltagsleben? Habt ihr auch diese Art von Bedrängnis? Ich möchte euch gleich mit einem Blick in das Neue Testament sowie einigen Beispielen aus der Kirchengeschichte deutlich machen, dass das wirklich das normale Christenleben ist, Bedrängnis zu erleben. Und da wird deutlich, dass es durchaus normal ist, wenn Christen Bedrängnis leiden. Das bedeutet aber nicht, dass alle Christen zu allen Zeiten immer Bedrängnis erleben werden, aber dass es durchaus dazugehört zum Christsein. Der Herr selbst erlebte Bedrängnis. Ja, er war sehr beliebt beim Volk und die Massen strömten ihm zu. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wollten ihm aus dem Weg räumen. Markus 8, Vers 31 sagt der Herr, der Sohn des Menschen muss viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden, und nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Und wenn wir dann einen kurzen Blick in die Evangelien werfen, sehen wir, dass sich viele geistliche Leiter Israels gegen den Herrn verhärteten und seine Exekution beschlossen haben und vorantrieben. Das alles mündete schließlich in seine Festnahme, in sein Verhör, Folter, Demütigung und Tod durch Kreuzigung durch die Römer. Und schon damals bereitete der Herr seine Nachfolger vor, dass sie auch Bedrängnis und Leiden haben werden. Johannes 15, Vers 20, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und sobald die Apostel nach Pfingsten verkündeten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, bekamen sie von den gleichen Leuten Druck, die auch den Herrn gekreuzigt hatten, Apostelgeschichte 4. Kurze Zeit später wurde Stephanus der erstliche christliche Märtyrer, Apostelgeschichte 7, und der Pharisäer Saulus verfolgte die Christen, Apostelgeschichte 8, Vers 3. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und danach ließ er sich Briefe geben, dass er nicht nur in Israel und in Jerusalem die Gemeinde verfolgte, sondern auch da, wo sie sich verstreut hatten. Soweit wir durch die Überlieferung der Kirchenväter wissen, starben alle Apostel außer Johannes den Märtyrertod. Auch dieser Saulus, der sich dann bekehrte und zu Paulus wurde, erlitt unter dem römischen Kaiser Nero den Märtyrertod, genauso wie Petrus. Kurz vor seinem Tod schrieb Paulus an Timotheus: Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und als die Offenbarung gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, da rollte bereits die nächste große Verfolgungswelle auf die Gemeinde zu. Damals wurde es Pflicht, dem Kaiser einmal im Jahr die göttliche Anbetung darzubringen. Die verschiedenen Städte, die hier auch in der Offenbarung genannt werden, wetteiferten geradezu darin, dem jeweiligen Kaiser eine Kultstätte zu bauen. Und jeder Einwohner wurde zu diesem Götzendienst verpflichtet. Einmal im Jahr musste jeder Kaiser, jeder Einwohner dem Kaiser opfern, musste vor seiner Statue niederfallen und bekennen, Cäsar ist Gott. Hatte man dann seine Pflicht erfüllt, bekam man ein Zertifikat und durfte, ja musste, sich der Anbetung der anderen griechisch-römischen Götter widmen. Je mehr man das tat, desto mehr sicherte man sich, seiner Stadt und seinem Volk, das Wohlwollen des Kaisers und der Götter. Eine reiche Ernte, gute Geschäfte, Sieg im Krieg. Für Christen aber war es undenkbar, am heidnischen Götzendienst und an der Anbetung des Kaisers teilzunehmen. Nein, es gibt nur einen Gott und diesem allein gebührt Ehre, Anbetung und Gehorsam. Und wir können uns vorstellen, wie diese beiden Welten dann aufeinander trafen und das Römische Reich verfolgte in immenser Maß die Gemeinde damals. Ich möchte einige kurze Beispiele aus der Kirchengeschichte in Erinnerung rufen, damit uns bewusst wird, dass auch gerade hier in Deutschland, aber auch weltweit die Gemeinde Bedrängnis erlebt. Der Reformator Johannes Huss wurde am 6. Juli 1415 in Konstanz durch das päpstliche Konzil der Ketzerei verurteilt und verbrannt. Man gab ihm die Chance, seine Lehre zu widerrufen, aber dann hätte er das widerrufen müssen, was in der Bibel steht. Dann hätte er widerrufen müssen, dass er allein durch Christus gerettet wird, dass Christus allein der Heiland der Menschen ist. Und dazu war er nicht bereit. Und so wurde er verbrannt. Fritz Erbe aus Gerstungen, nicht weit von hier, vertrat die Gläubigentaufe. Er lehrte, ohne Heilserfahrung nutzt die Taufe nichts. Und damit bekam er Druck von der damaligen Kirche. Als er sich weigerte, sein Kind taufen und andere taufen zu lassen, und weil er andere Gläubige bei sich aufnahm, wurde er mehrfach verhaftet. Während einige seiner Freunde hingerichtet wurden, wurde Fritz mehrfach eingesperrt. Im Jahr 1540 wurde er in das 10 Meter tiefe Verlies des Südturmes der Wartburg gebracht, wo er 8 Jahre später verstarb. Denken wir an die Zeit des Nationalsozialismus hier in Deutschland. Da wurden nicht nur bekannte Menschen wie Paul Schneider oder Dietrich Bonhoeffer verhaftet und hingerichtet, sondern viele mehr. Und vielleicht hast du selbst deine Erfahrungen gemacht, gerade die Geschwister, die aus der Sowjetunion hierher gekommen sind. Da habe ich schon einiges gehört von euch, was ihr erleben musstet und was ihr mitbekommen habt durch den Kommunismus. Oder ihr, die anderen, die aus dem Iran kommen, die unter der Herrschaft des Islam lebten, wie sie Druck bekommen haben. Ihr könnt davon viele Geschichten und Beispiele weitergeben. Für uns hier ist das heute eher ein bisschen fremd. Letzte Woche bei der Gebetswoche hatte Hanna von Mijada berichtet, einer jungen Frau aus der arabischen Halbinsel, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kam. Von ihrer muslimischen Familie bekam sie daraufhin Hausarrest bereits 3 Jahre lang. Andere Christinnen werden von ihren Eltern mit Muslimen zwangsverheiratet, ausgestoßen oder gar getötet. Und wenn wir dann mal auf den Weltverfolgungsindex von oben dort schauen, dann sehen wir, dass es ganz, ganz viele Länder gibt, wo keine Religionsfreiheit ist, wo der Staat sagt, was geglaubt werden muss. und wo Menschen, die sich nicht danach richten, die nach der Bibel leben wollen, die an Christus glauben, wirklich Druck und Bedrängnis bekommen. Das ist kein Einzelfall, sondern Millionen Christen leiden auch heute unter dieser Bedrängnis. Ich habe mich jetzt sehr stark auf Bedrängnis in Form von Verfolgung konzentriert. Wir werden später noch sehen, dass es auch vielleicht durch andere Möglichkeiten, durch andere Wege Bedrängnis geben kann, zum Beispiel durch Verführung. Verführung ist eher so dieser schleichende Prozess, dass man versucht wird, sich der jeweiligen Kultur anzupassen, ohne dass vielleicht so viel Druck kommt. Man versucht es eher so schmackhaft zu machen, ohne dass man gleich mit Gefängnis oder mit Tod rechnen muss. Die Frage ist aber, warum ist das eigentlich so? Was sind denn die Hintergründe dafür, dass Regierungen Christen verfolgen? Was ist der Hintergrund? Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass hier geistliche Mächte am Werk sind. Der Teufel übt noch seine Macht aus in dieser Welt. Er duldet nicht und er mag es überhaupt nicht, wenn Menschen, die zu seinem Herrschaftsbereich gehören, zu dem Herrn Jesus Christus überlaufen. Wenn sie sich bekehren, wenn sie sich von ihrer Sünde abkehren und zu Jesus Christus fliehen. Und so verfolgt und verführt er die, die sich zu Christus halten. Der Teufel versucht, die Menschen zu beherrschen, um sein eigenes Reich zu bauen. Und dazu benutzt er politische, wirtschaftliche und religiöse Mächte, um, wenn möglich, Christus und seine Gemeinde zu vernichten oder den Heilsplan Gottes zu verhindern. Das Erste ist also, Christen sind Teilhaber der Bedrängnis. Was folgt daraus praktisch? Ich denke, erstens dürfen wir niemandem sagen, wenn du Christ wirst, dann hast du keine Probleme mehr. Wenn du Christ wirst, dann wird alles gut. Ich habe das früher irgendwie so verstanden. Wenn du Christ wirst, dann läuft dein Leben glatt, dann schwebst du über den Dingen. Es stimmt, wenn wir Christ werden, dann haben wir ein Problem weniger. Das größte Problem ist wirklich behoben, nämlich unser Problem mit Gott. Wir haben Sündenvergebung. Gott ist nicht mehr unser Feind, sondern wir wissen, er hat unsere Schuld vergeben, wir sind versöhnt mit Gott. Das ist das größte Problem, was die Menschen haben. Aber es kann zur Folge haben, dass man jetzt andere Probleme bekommt, die man vorher nicht hatte, nämlich Bedrängnis. Zweitens folgt daraus, dass wir die Geschwister im Blick haben müssen, die Bedrängnis leiden. Ich fand es gut, dass wir gerade in der letzten Woche auch in der Gebetswoche für verfolgte Christen gebetet haben. Ich glaube, wir haben manchmal so ein bisschen das Problem, dass wir niemanden konkret kennen. Man liest hier und da mal was von jemandem. Und ich habe mir überlegt, eigentlich wäre es gut, wenn man so eine Art Patenschaft hätte, wie zu Missionaren, dass man einen Mann oder eine Familie, ein Volk hat, für das man sich mehr und mehr informiert, über das man sich informiert und dann auch konkret beten kann, auch mal einen Brief schreiben kann, Kontakt halten kann, um so auch zu ermutigen. Aber wenn wir von Bedrängnis reden, dann sind nicht nur die Menschen, die verfolgt werden, bedrängt. Wir haben das auch hier im Gottesdienst heute schon gehört. Es gibt auch andere Bedrängnis. Bedrängnis durch körperliche oder psychische Krankheiten, Bedrängnis durch Druck auf dem Arbeitsplatz, Bedrängnis verschiedenster Art. Und auch hier brauchen wir den Blick füreinander, dass gerade denen, denen es gut geht, die eben, wie der Martin sagen könnte, ich habe sowas noch nie erlebt, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander eintreten und auch insbesondere im Gebet und gerade diejenigen auch unterstützen, die unter Bedrängnis leiden. Also das Erste, Christen sind Teilhaber an der Bedrängnis. Zweitens, Christen sind Teilhaber am Reich. Der Apostel Johannes schreibt, dass er, wie auch die anderen, Anteil am Königreich, an der Basileia hat, genauso wie die damaligen Christen in Ephesus, Smyrna und in anderen Orten. Aber von welchem Reich spricht er hier eigentlich? Meint er das Römische Reich? Nee, das meint er nicht. Aber zu welchem Königreich gehören denn die Gläubigen? Was ist das für ein Reich? Johannes spricht hier vom Königreich Gottes. Bei Matthäus wird das Reich der Himmel genannt und beide Bezeichnungen meinen die Königsherrschaft oder das Reich Gottes, das mit dem Kommen Jesu angebrochen ist. Und was Johannes deutlich macht, ihr lieben Christen, wo ihr auch seid, ihr seid Teilhaber nicht nur der Bedrängnis, die ihr erfahrt durch das Römische Reich in diesem Fall, sondern ihr gehört zu einem anderen Reich, zu dem Reich Gottes. Vielleicht hat Johannes gedacht, wisst ihr, oder das auch gesehen, ihr habt hier wirklich Bedrängnis, weil ihr in einem vom Feind beherrschten Gebiet lebt. Ihr seid im Römischen Reich, ihr seid von Menschen umgeben, die nicht dulden, dass ihr nicht nach den Maßstäben dieses Reiches der Finsternis lebt. Aber ihr seid auch Teilhaber des Reiches Gottes. Bitte verliert das nicht aus dem Blick. Bedrängnis ist die eine Seite, aber diese Teilhaberschaft am Reich Gottes, das ist die andere Seite. Lasst uns einige Wahrheiten über das Reich Gottes betrachten. Der Evangelist Markus berichtet gleich am Anfang, 1. Kapitel, Vers 14, nachdem aber Johannes, der Täufer, gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Und weil es nahe ist, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Viele der damals lebenden Israeliten warteten auf den Messias. Sie hofften, er käme als politischer und militärischer König, der Israel von römischer Herrschaft befreit und ein neues, herrliches Königreich in Israel aufrichtet. Und Jesus selbst versprach in Lukas 9, Vers 27, ich aber sage euch die Wahrheit. Es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes kommen sehen. Er sagt also, das Reich Gottes steht unmittelbar bevor. Und viele Menschen, die zu Lebzeiten Jesu lebten und an ihn glaubten, meinten, mit seinem Einzug in Jerusalem würde er sein Königreich aufrichten. Das war der Grund, warum sie ihn als König ausriefen, als er dann auf einem Esel in Jerusalem einzog. Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Jesus wurde verraten und verhört. Der römische Statthalter wusste von der Hoffnung der Juden. Und daher sprach er ihn auch darauf an. Und Jesus antwortete ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Schaut, Jesus kam nicht, um ein neues irdisches Reich Israel aufzurichten. Er kämpfte nicht, er verteidigte sich nicht, denn der Plan Gottes musste erfüllt werden. Und dieser wurde erfüllt, indem Christus gekreuzigt wurde. Am dritten Tag stand er auf aus dem Grab, er ist auferstanden von den Toten. 40 Tage offenbarte er sich als der Auferstandene und dann wurde er in den Himmel aufgenommen, wo er heute als Weltenherrscher regiert. Weitere 10 Tage später, am Pfingsttag, geschah plötzlich ein Rauschen vom Himmel, der Heilige Geist kam wie Feuer auf die Jünger und Petrus verkündigte dem Volk, was da geschehen ist. Apostelgeschichte 2, Vers 32. Da sagt Petrus, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ja, schön, ihr braucht nicht alle springen, aber wenn es einer macht, ist schön. Schaut, Pfingsten ist der Beweis, dass Christus König ist. Pfingsten ist der Beweis, dass er das Reich eingenommen hat, dass das Reich Gottes gekommen ist. Anders als die Menschen es erwartet hatten, anstatt den römischen Kaiser zu bezwingen, führte Christus den siegreichen Kampf gegen einen anderen Herrscher, nämlich den Satan, den wahren Weltenherrscher, gegen den Fürsten, der laut Epheser 2 in der Luft herrscht. Danke. Dieser hatte dem Herrn Jesus einst die Weltherrschaft angeboten, und zwar ohne Leiden. Fall vor mir nieder und ich gebe dir die Weltherrschaft, dann hast du dein Reich. Aber Jesus ist gekommen und hat dieses Reich Gottes über das Kreuz, über Leiden, über seinen Tod und die Auferstehung aufgerichtet. Die entscheidende Schlacht des Heilandes war nicht gegen das römische Heer, sondern gegen den Feind Gottes und den Betrüger der Menschen. Und damit wurde erfüllt, was wir schon oft jetzt in der Vergangenheit betrachtet haben, diese Zusage, diese Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Durch seinen Tod am Kreuz hat der Herr Jesus den Feind besiegt und er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt. Wenn der römische Kaiser von einem siegreichen Krieg zurückkehrte, dann führte er einen Triumphzug durch. Er hatte seine Gefangenen mit sich im Schlepptau und unter dem Jubel der Bürger wurden diese zur Schau gestellt. Sie wurden gedemütigt, sie wurden verspottet und der Kaiser, der den Sieg hatte, der wurde geehrt. Und das wurde dann in einen durch Bildhauer dann nochmal dargestellt und heute kann man das an verschiedenen Stellen auch nochmal ansehen. Schau, der Herr Jesus hat auch so einen Sieg errungen. Er hat den Feind besiegt. Er hat den Satan besiegt. Und in Kolosser 2, Vers 14 heißt es, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Dieser Triumphzug ist in der Heiligen Schrift für uns festgehalten. Christus thront im Himmel und wenn er wiederkommt, dann wird er seine irdischen Feinde bezwingen und richten und dann wird er auch das Verdammungsurteil an dem Satan vollstrecken. Dann wird er sein ewiges Reich aufrichten. Bis dahin ruft Christus durch seine Boten die Menschen zur Umkehr. Seitdem wird das Evangelium verkündigt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wenn du umgekehrt bist und an den Herrn Jesus Christus glaubst, bist du Teilhaber des Reiches Gottes. Der Herr erklärte dem Nikodemus in einem nächtlichen Gespräch, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Reich Gottes werden wir nicht durch natürliche Geburt Bürger, sondern wir werden durch Umkehr und Glauben an den Herrn Jesus Christus Teilhaber des Reiches Gottes. Und so kann Johannes an diese Gläubigen in Kleinasien schreiben, ihr habt Christus angenommen. Ihr seid Christen, ihr seid Teilhaber des Reiches Gottes. Ja, Ephesus oder Smyrna, das ist dein Wohnort, aber deine Heimat, dein Anteil ist im Reich Gottes. Und darauf weist er sie immer wieder hin. Das Spannende an diesem Königreich ist, dass es auf der einen Seite da ist, auf der anderen Seite noch nicht. Die Menschen können sagen, ja, wo ist denn das Reich Gottes? Ich erlebe in meinem Leben etwas ganz anderes. Ich werde bedrängt, ich werde verfolgt. Wo ist das Reich Gottes? Aber es ist da und es wird offenbar werden. Wie wir es in dem Kirchenlied singen, Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Jesus ist König, er herrscht als König und in diesem Sinn ist das Reich Gottes schon erfüllt. Aber es ist hier noch nicht Realität, es ist hier noch nicht sichtbar. Das wird sichtbar werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. So können wir das Reich Gottes wie mit einer Schwangerschaft vergleichen. Es wird wohl niemand daran zweifeln, dass Hanna Maria ein Baby hat. Ja, aber wo ist denn das Baby? Zeig's mir mal. Ich kann es dir nicht zeigen, aber es ist da. Aber dann kommen die Wehen. Und dann kannst du es sehen, aber das Baby ist heute schon da. Und ähnlich ist es mit dem Reich Gottes. Es ist da, es ist Realität. Und dann kommen die Wehen dieser Welt und dann wird es offenbar werden, dann wird es sichtbar werden, dann werden es alle Menschen sehen. Für manchen mag es heute das Größte sein, Teilhaber von BMW zu sein. Wenigstens so ein kleiner Quant, wenigstens einen Anteil von BMW zu haben. Aber wisst ihr, Teilhaber am Reich Gottes zu sein, ist viel mehr wert. Es bedeutet, zur Familie Gottes zu gehören. Es bedeutet, Sündenvergebung zu haben. Es bedeutet, ewiges Leben. Es bedeutet, ewig in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Es bedeutet, heute schon zu wissen, meine Sünden sind vergeben. Es bedeutet, dass ich auf den Herrn, auf den König warten darf, bis er wiederkommt. Und wenn er dann dieses Reich aufrichtet, das heute verborgen ist, dann wird es keine Bedrängnis mehr geben. Dann wird es keinen Druck mehr geben von irgendwelchen Herrschern oder von irgendwelchen Bedrängern. Dann wird es keinen Schmerz mehr geben, keine Krankheit, kein Tod, kein Leid, auch keine Sünde, mit der wir uns heute immer wieder rumschlagen müssen, dann ist das alles vorbei. Aber das Wichtige ist, Teilhaber am Reich Gottes zu sein, ist mehr wert als der ganze Reichtum, den die Quants haben, mehr wert als diese 30 Milliarden. Ein kleiner Anteil am Reich Gottes, das ist wirklich das, was wertvoll ist, das, was wirklich zählt. Epheser 2, Vers 6. Christus hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das ist viel, viel mehr als 47% von BMW. Johannes schreibt den bedrängten Christen in Kleinasien. Ja, ihr seid bedrängt. Aber das ist die eine Wahrheit. Ihr gehört aber auf der anderen Seite zum Reich Gottes wie ich. Als Reich, als Christen haben wir Anteil an den allergrößten Segnungen und an den allergrößten Vorrechten. Wir sind Teilhaber des Reiches Gottes. Und schaut, wenn wir dann die Offenbarung mal weiterlesen, und das werden wir entdecken. Diejenigen, die heute bedrängt werden durch diese weltlichen Mächte, durch die Gesellschaft, durch die Religion, die werden ein wunderbares ewiges Erbe haben. Und das macht die Offenbarung deutlich. Das ist in dem Reich Gottes alles beinhaltet. Kommen wir zum dritten Punkt. Die dritte Wahrheit über Christen. Christen sind Teilhaber im standhaften Ausharren. Ich denke, bisher wurde deutlich, Christen sind im Grunde Teilhaber von zwei Welten. Einmal leben sie in einer Regierungsgewalt des Bösen und deshalb haben viele Bedrängnis. Und gleichzeitig sind Christen Teilhaber des Reiches Gottes. Und die Frage, die sich jetzt stellt, lautet, wie lebt denn so ein Reich Gottesbürger in dieser Welt? Und die Antwort, die Johannes hier gibt, ist als Teilhaber im standhaften Ausharren. Ihr seid Menschen, die jetzt aufgefordert sind, standhaft auszuharren. Übrigens ist standhaftes Ausharren ein wichtiges Thema in der Schrift. Mir ist das nie so bewusst gewesen, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Aber Jesus lehrt darüber, Paulus, Johannes, Jakobus, Petrus, alle sprechen darüber. Und ich möchte nur mal einen Vers zitieren aus Römer 5, Vers 3. Da wird es nochmal so richtig deutlich. Da sagt Paulus, aber nicht nur das, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Ich möchte versuchen, praktisch zu werden und zu zeigen, wie sieht eigentlich standhaftes Ausharren aus? Was ist denn standhaftes Ausharren? Und standhaftes Ausharren, das könnte man denken, ist nicht etwas Passives, etwas, was wir einfach über uns ergehen lassen, sondern es ist etwas extrem Aktives. Ihr alle kennt diese Berichte von Erdbeben, wo Menschen verschüttet wurden und dann von Häusern begraben wurden. Und ich möchte nicht so einer sein, der da irgendwo verschüttet wird. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste. Man ist irgendwie gefangen, kann sich nicht bewegen und muss darauf warten, bis irgendjemand kommt und den ganzen Müll wegräumt und einen befreit. Das ist passives Ausharren, ne? Da liegst du da und wartest, ja, kommt hoffentlich mal jemand. Aber das standhafte Ausharren der Gläubigen ist aktiv. Und ich möchte euch drei Beispiele bringen, wie dies aktiv umgesetzt werden kann. Erstens ist es aktiv im Gebet. Als bedrängte Gläubige fliehen wir mit unserer Not und Sorge zum Herrn. Wenn uns Leid trifft, sei es durch Verfolgung oder durch ungerechte Behandlung oder wie auch immer, dann haben wir einen Zufluchtsort, den Thron der Gnade Gottes. Und deswegen ist es so, das ist meine Beobachtung, das höre ich immer wieder, die bedrängte Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Das ist keine satte Gemeinde, keine Gemeinde, die das ist eine betende Gemeinde, weil Bedrängnis ins Gebet führt. Die Gemeinde schwebt nicht über den Anfechtungen und Nöten und Bedrängnissen, als könnten sie ihr nichts anhaben. Nein, sie schreit in ihrer Not zu Gott, Herr, wie lange noch? Herr, wie kann ich diesen Druck aushalten? Herr, eile mir zu helfen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und es ist gut, wenn wir daran teilhaben. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann werden wir das immer wieder sehen, dass diese bedrängte Gemeinde ja wirklich zu Gott schreit. Und dieses Gebet wird als kostbares Räucherwerk beschrieben, das vor den Thron Gottes kommt. Wir sprachen im Hauskreis über Verfolgung. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat jeder gesagt, also ich kann für mich keine Hand ins Feuer legen, dass ich, wenn Verfolgung kommt, ich auch wirklich treu bin. Das lässt sich so wunderbar sagen, wenn man damit nicht konfrontiert ist und wenn man nie das Problem hatte. Ich weiß nicht, ob ich treu bin. Und umso mehr ist es wichtig, wenn diese Not kommt, wirklich ins Gebet zu gehen. Ihr alle kennt das Lied von Sundar Singh, einem indischen Christ, der gesagt hat, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wenn niemand mit mir geht, egal, ich gehe. Und er hat es auch in seinem Leben umgesetzt. Der eigene Vater wollte ihn umbringen. Er war wirklich treu. Aber ich weiß nicht, ob ich so treu bin. Dafür kann ich mich nicht verbürgen. Und deswegen brauchen auch die Geschwister, die unter Druck leiden, unter Verfolgung leiden, auch unsere Gebete, dass wir immer wieder für sie eintreten. Und ich glaube, egal wo die Bedrängnis ist, ob es Verfolgung ist, ob es Krankheiten sind, wir wissen nicht, wie es ist, durchs dunkle Tal zu gehen. Wir wissen nicht, wie es ist, wenn jemand Depressionen hat und er weiß nicht mehr weiter. Die Leute brauchen unsere Gebete. Das muss eine Folge sein, letztendlich von diesem standhaften Ausharren, dass wir beten. Eine bedrängte Gemeinde betet. Die zweite Aktivität der bedrängten Gemeinde besteht im Festhalten an Jesus. Der Teufel und seine Mitarbeiter haben das Ziel, dass die Gläubigen in dieser Not und Bedrängnis Christus verleugnen und verlassen. und standhaftes Ausharren. Und dann sehen wir das. Es ist etwas total Aktives. Es ist nämlich, an Christus festzuhalten. Festzuhalten, auch wenn die Bedrängnis unheimlich stark wird. Nachdem Hiob Hab und Gut und Kinder verloren hatte, gab ihm seine Frau den Rat: Hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage Gott ab, sage dich von Gott los und stirb. Das ist die Aufforderung, die die bedrängten Menschen überall hören. Was hältst du denn an deinem Gott fest? Der hilft dir doch gar nicht. Und wie einfach ist es für die Bedrängten, dieser Not manchmal aus dem Weg zu gehen. Wir werden das gleich nochmal sehen. Sag dich von Gott los. Ihr kennt diese Berichte aus dem Fernsehen oder Internet von dem Islamischen Staat oder von Boko Haram, die da stehen mit der Waffe, die sie an den Kopf der Leute halten und die sagen, ich drück gleich ab. Du hast eine Chance, diesem zu entgehen. Bekehr dich zum Islam. Werde Moslem. Dann hast du die Chance, dein Leben zu retten. Aber welcher Christ könnte das machen, den Herrn? Es will doch keiner. Aber es, in so einer Situation, oder wenn die sagen, ich erschieße deinen Sohn, ich erschieße deine Frau, willst du nicht dir das nochmal überlegen? Satan hasst unseren Herrn Jesus Christus. Er kann diesen wunderbaren Namen nicht hören, dann geht er in die Luft. Und wenn es ihm nur gelingt, dass Christen dem Herrn absagen, für ihn ist es ein innerer Reichsparteitag, wenn ein Christ seinen Herrn verleugnet. Warum war denn Johannes auf dieser Gefängnisinsel Patmos? Um des Zeugnisses Jesu willen. Weil er Christus verkündigt hat, weil er an Christus festgehalten hat. Und später in der Offenbarung werden wir sehen und lesen, dass der Drache, der Satan, diejenigen verfolgt, die die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu haben. Das ist das, was ihn wirklich ärgert und wogegen er ankämpft. Standhaftes Ausharren bedeutet, an Christus festzuhalten. Ich möchte euch ein Beispiel bringen, das wir auch in der Bibelstunde jetzt hatten, aus einem Brief des Statthalters Plinius an den Kaiser Trajan, der ab 98 nach Christus regierte, und zwar zu der Zeit, also kurz nachdem die Offenbarung geschrieben wurde. Er schreibt: Einstweilen bin ich mit denen, die mir als Christen angezeigt wurden, folgendermaßen verfahren. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Die Geständigen habe ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal gefragt, ob sie Christen seien. Die dabei blieben, ließ ich abführen und töten. Diejenigen, die bestritten, Christen zu sein oder gewesen zu sein, glaubte ich freilassen zu müssen, da sie einer von mir vorgesprochenen Formel die Götter anriefen und vor deinem Bild, das ich zu diesem Zwecke zusammen mit den Bildern der Götter herbringen ließ, mit Weihrauch und Wein opferten und außerdem Christus schmähten. Dinge, zu denen wirkliche Christen, wie man sagt, nicht gezwungen werden können. Und da sieht man, wie real das in der damaligen Zeit war, was es wirklich bedeutet. Es war so einfach, sein Leben zu retten. Man musste nur die Götter anrufen, man musste nur Christus verleugnen. Und dann konnte man sein Leben retten. Aber viele sind in den Tod gegangen. Viele haben gesagt, ich halte fest, ich bleibe standhaft. Und so ist das standhafte Ausharren, an Christus festzuhalten, ja, die zweite Aktivität. Eine dritte und letzte: standhaftes Ausharren zeigt sich im Halten der Gebote, im Bewahren der Ordnungen Gottes. In dieser Welt zur Ehre unseres Erlösers und Königs Jesus Christus zu leben, auch unter Druck. Wenn wir in dieser Welt leben, so leben wir nicht nach den Wertmaßstäben dieser Welt. Wir gehören zum Reich Gottes. Unser König ist Christus und deshalb ist sein Wort für uns verbindlich. Und ich glaube, bei diesem Punkt sind wir eher jetzt bei dem, was wir erleben, auch in unserer heutigen Gesellschaft. Denn das kam ja schon auch zur Sprache, die Gesellschaft entwickelt sich. Und die Gesellschaft entwickelt sich dahin, dass sie eben nicht das tun will, was im Wort Gottes steht. Und dadurch gibt es Probleme, die wir als Christen haben, die wir nach dem Wort Gottes leben wollen. Ich muss einen kleinen Einschub machen. In den letzten Wochen habt ihr sicherlich auch im Fernsehen immer wieder von den Reichsbürgern gehört. Damit darf man Christen nicht verwechseln. Ich habe viel vom Reich Gottes gesprochen, aber wir sind keine Reichsbürger. Ne? Die Reichsbürger leugnen die Rechtmäßigkeit der BRD. Sie zahlen keine Steuern und halten sich nicht an die Gesetze. Christen hingegen ordnen sich der Regierung unter. Wir beten sogar für unseren König, für unsere Regierung. Wir halten die Gesetze. Das Einzige, was wir nicht tun, wir halten dann die Gesetze nicht, wenn sie Sünde sind. Oder wenn es bedeutet, Götzendienst auszuüben. Also die Ehre gegenüber dem Kaiser geht nicht so weit, dass wir dem Kaiser göttliche Verehrung zusprechen. Wir halten die Gebote, solange man nicht von uns erwartet, wir halten die Ordnungen des Staates, wir halten die Gesetze, solange man nicht von uns erwartet, gegen die Gebote Gottes zu verstoßen. Das Zeugnis Jesu und das Halten der Gebote geht Hand in Hand. Das sehen wir auch in der Offenbarung. Da werden diese zwei Dinge immer zusammen erwähnt, die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Welche die Gebote Gottes und den Glauben an Christus bewahren. Das gehört einfach zusammen. Ein Beispiel aus der damaligen Zeit und dann noch zwei aus der heutigen. Kein Händler konnte damals erfolgreich arbeiten und Geld verdienen, wenn er nicht Mitglied einer Zunft war. Weigerte sich ein Kaufmann seiner Gilde oder Zunft beizutreten, so hatte er wenig Chancen, Arbeit zu finden und gute Geschäfte zu machen. Aber warum, so könnte man fragen, durfte ein Christ in Thyatira keiner Zunft beitreten? Im gesellschaftlichen Leben dieser Zünfte hatte die Anbetung heidnischer Götter ihren festen Platz. Gemeinsame Mahlzeiten begannen und endeten mit einem Becher Wein, der als Trankopfer für die Götter ausgeschenkt wurde. Dies war das heidnische Dankgebet vor und nach dem Essen. Durfte ein Christ einen solchen Brauch mitmachen? Darüber hinaus ging es bei einem solchen Mahl fast immer ein Opfer voraus. Ein symbolisches Stück des Opfertieres wurde zum Altar gebracht. Der Opfernde aber erhielt das Fleisch und bereitete damit den Mitgliedern seiner Zunft ein Festmahl vor. Konnte sich ein Christ zu Tisch setzen und Fleisch essen, das heidnischen Göttern geopfert worden war? Überdies arteten diese Feste der Zünfte nicht selten in Zechereien aus, bei denen unmäßiges Trinken und Unmoral an der Tagesordnung waren. Durfte ein Christ einem Gelage beiwohnen, bei dem Trunkenheit und Unzucht geduldet wurden? Und wir können jetzt klar sagen, nein, natürlich nicht. Aber seht ihr, was dahinter steht? Wenn die Christen da nicht mehr mitmachen, dann können sie ihre Familie nicht mehr ernähren. Und was machst du, wenn du 6 Kinder hast? Und in diesem Spannungsfeld standen die Leute. Und für sie war es dann wirklich so, dass sie sagten, nein, wir müssen die Gebote Gottes halten, wir können da nicht teilnehmen. Wie ist es heute bei uns? Wir haben gehört von gesellschaftlichen Entwicklungen und gerade was die Ehe angeht und was die Sexualität angeht, da gibt es ja eine extreme Veränderung in unserem Land. Seit einigen Jahrzehnten wendet man sich immer weiter ab von dem biblischen Bild und man hat heute alternative Formen der Ehe und der Sexualität und sagt, alles ist gleichberechtigt. Was machst du jetzt, wenn du Lehrer bist und im Lehrplan steht, du hast es aber so zu lehren? Bist du bereit zu sagen, bin ich bereit zu sagen, da mache ich nicht mit? Bist du bereit zu sagen, da mache ich nicht mit, auch wenn du deinen Beamtenstatus verlierst? Auch wenn du deinen Job verlierst? Das muss ja nicht nur Lehrer sein, es gibt ja auch noch andere Sachen. Und da merken wir, wie ernst und wie wichtig es ist, uns damit auseinanderzusetzen. Die Gebote Gottes zu halten, auch wenn der Staat etwas anderes will, wenn der Staat in eine andere Richtung gehen will. Du bist Schüler Und wenn du nicht alles mitmachst, was deine Kollegen in der Klasse machen, wenn du nicht mitsäufst, wenn du dich eben nicht auf die Mädchen oder die Jungs einlässt, so ganz früh, dann bist du schnell außen vor. Dann bist du ein Außenseiter in der Klasse. Bist du bereit, auf diese Freundschaften zu verzichten, auf die Anerkennung, weil dir das Wort Gottes wichtiger ist? Und jeder von uns hat diese Punkte in seinem Leben, auf der Arbeit. Ich vermute es zumindest mal. Vielleicht ihr, die einen christlichen Arbeitgeber habt, ihr habt das vielleicht nicht so. Aber jeder von uns, der in der Welt irgendwie arbeitet, der hat diese Probleme. Und wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, was passiert, wenn jemand von mir erwartet, etwas zu tun, was gegen das Gebot Gottes ist, zu lügen. In den Familien Christus wichtiger zu nehmen, das zu tun, was Christus sagt. Ich habe erkannt, ja, als Christ muss ich mich taufen lassen, nachdem ich Christ wurde. Und dann lässt du dich taufen, und was passiert? Deine Familie macht dir Vorwürfe. Wie kannst du so eine Schande auf unsere Familie bringen? Wie kannst du so etwas tun, unseren traditionellen Glauben zu verleugnen? Die Leute im Ort gucken dich an. Ja, das ist das, was standhaftes Ausharren bedeutet, an den Geboten Gottes festzuhalten, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es Nachteile bringt. Und das ist das, was Johannes sagt, ihr Christen, ihr lieben Geschwister, mir geht es so und euch geht es auch so. Und er bringt diese Dinge zusammen. Fassen wir noch einmal zusammen. Christen sind Teilhaber oder Anteilseigner von mindestens drei Dingen, sicherlich noch mehr. Von Bedrängnis, dem Reich und dem standhaften Ausharren. Das standhafte Ausharren zeigt sich wiederum in drei Aktivitäten: Gebet, Treue zu Christus und dem Halten der Gebote. Wenn wir sterben, was zählt wirklich? Johanna Quandt ist am 3.8.2015 im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie hinterließ ihren Kindern schätzungsweise 10 Milliarden Euro. Ihre ganzen Anteile, die sie hatte an BMW und wo auch immer, was hat sie heute davon? Nichts, gar nichts. Ein kleines Anteil, ein Mini-Anteil am Reich Gottes und am standhaften Ausharren ist viel mehr wert als das ganze Vermögen der Quanz. Wenn wir an Fritz Erbe denken, der da auf der Wartburg gefangen gehalten wurde, der die letzten 8 Jahre seines Lebens als Teilhaber der Bedrängnis, als Teilhaber am Reich Gottes und als Teilhaber am standhaften Ausharren in einem kalten, dunklen, schmutzigen Loch auf der Wartburg verbrachte, er wird seine Anteile nicht eintauschen wollen gegen alle Reichtümer dieser Welt. Sein Mini-Anteil am Reich Gottes übersteigt bei weitem den Wert des Vermögens der Familie Quandt. Und vielleicht hat ein Fritz Erbe einen Vers im Blick, den möchte ich mit euch jetzt zum Schluss noch lesen, 1. Petrus 1, Vers 3. Weil das ist, was wirklich zählt. Und darauf kommt es wirklich an. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Das ist unser Anteil, das ist unser Ziel und dafür lohnt es sich zu leben und auch standhaft zu sein. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für deine große Gnade. Und wir haben gesehen, dass du uns als Teilhaber des Reiches Gottes so viel gegeben hast, so viel geschenkt hast, das mehr wert ist als alles andere in dieser Welt. wirklich viel mehr. Aber wir haben auch gesehen, dass das Christenleben nicht immer einfach ist. Dass wir und auch andere oftmals Bedrängnis erleben, ja erleben müssen. Aber du hast uns auch gezeigt, Herr, wie wir damit umgehen können, indem wir standhaft ausharren. Und wir sehen, dass es nicht einfach ist, Herr. Wir beten für uns und auch gerade für die, die in Bedrängnis sind, die in Not sind, dass du ihnen Gnade gibst, standhaft zu sein, treu zu sein, festzuhalten an dir und an deinen Geboten. Herr, gib uns Gnade, dass wir unser Leben lang an dir festhalten, dass wir ein Leben führen in dieser Welt, das zu deiner Ehre ist und zu deiner Verherrlichung beiträgt. Und bei allem können wir immer wieder nur sagen, Herr, wir danken dir für deine große Gnade, für dein wunderbares Erlösungswerk. Denn das, was du getan hast, das ist, was wirklich zählt. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Amen.